Wir sind zurück in New York und wir müssen über Trennung sprechen. Zum Glück ist es nicht die Trennung des Sneakpots, sondern nur die Trennung in unserem Film. Das Glück der großen Dinge. Mit mir hier unsere Rockerbraut Martin Narajek.
Hallöchen!
Du bist ja ein Rocker.
Oh, und ey, ja, Moment, hallo!
Und der Kunsthändler, das ist Robert Krüger.
Ja, ich muss noch ans Telefon und ich bin auch dann nächste Woche in Italien, also ich muss weg. Stefan Giesbert dagegen, am anderen Ende dieses Skype-Telefonats, ist unsere blondierte, nein, wahrscheinlich naturblonde, heiße Nanny.
Hallo, kommst du hier rüber? Lass du mich aus?
Ja, nein.
Glück der großen Dinge. Worum ging's?
Das Glück der großen Dinge. Warum der Film so heißt, schließt sich mir immer noch nicht. Aber versuchen wir mal zusammenzufassen. Ein Kunsthändler und eine Rockerin sozusagen, eine Musikerin, die irgendwie Sängerin einer Rockband ist oder Solo-Künstlerin mit Band, keine Ahnung, haben zusammen ein Kind, kleines Mädchen, fünf, sechs Jahre alt, würde ich sagen. Und jetzt geht die Ehe in die Brüche, man trennt sich und die Gerichte entscheiden geteiltes Sorgerecht, also gemeinsames Sorgerecht, so heißt es ja. Jeder hat also Recht darauf, die Tochter zu sehen und sie immer 10 Tage bei sich zu haben. Allerdings sind die beide in ihrem Leben derart eingebunden, dass sie zwar beide aus völlig egoistischen Gründen einfach das Sorgerecht natürlich haben wollen, weil sie haben auch meine Tochter, will ich ja behalten, das Sorgerecht, aber eigentlich gleichzeitig gar nichts damit anfangen können, weil Mr. Kunsthändler hat 10 Millionen Deals am Tag und ist dauernd am Telefon, dauernd in der Welt unterwegs und hat eigentlich gar keine Zeit, weiß gar nicht so richtig, wie das Leben seiner Tochter eigentlich so läuft, er versucht sie dann in der Schule abzuholen, macht lauter Fehler dabei, weil er irgendwie viel zu früh kommt, die Schule ist noch gar nicht aus und so. Also eigentlich ist ihm eigentlich ein Klotz am Bein, aber natürlich auf der anderen Seite ist seine Tochter, dass das Sorgerecht die Frau kriegt, alleine geht überhaupt nicht. Und auf der anderen Seite, unsere Rockerin ist ähnlich dysfunctional als Mutter. Also die ist auch so sehr in ihrem Tourleben drin und so sehr in ihrer Rockkarriere und in diesem ach, dann mache ich halt die Nacht mit Drogen durch und lache mir noch irgendeinen Typen an und keine Ahnung was. Dass sie dann zwar immer wieder so Ausbrüche von Mutterinstinkten hat und dann ihre Tochter extrem überbemuttert. Und dann aber im nächsten Augenblick ist sie ihr wieder nur im Weg und sie muss irgendwie sehen, wie sie los wird. Und beziehungsweise heißt los wird. Also sie muss sie sehen, wie sie irgendwie betreut werden lassen kann, sodass sie, sie möglichst Zeit für ihre Musikerkarriere da hat.
Betreut werden lassen kann. Das trifft ziemlich gut, ja.
Betrollt, hätte ich beinahe gesagt. Die Sache ist also, für beide ist es so, dass sie unbedingt das Sorgerecht haben wollen, aber beiden ist es eigentlich auch ein Klotz am Bein. Und die Geschichte, und das ist vielleicht das Tolle in dem Film, ist komplett erzählt aus Sicht der Tochter. Also wir verfolgen die ganze Zeit die Tochter. Im Grunde haben wir die ganze Zeit ihre Perspektive. Sie ist die komplette Hauptperson dieses Films. Und wir sehen, was das mit ihr macht und wir sehen, wie sie rumgeschubst wird. Wir haben dann noch zwei weitere Personen. Das ist einmal ihre ursprüngliche Nanny, als die beiden Elternteile noch zusammen waren. Und diese Nanny, das kann man glaube ich sagen, das ist relativ am Anfang des Films. Soll ich nicht sagen?
Ich weiß nicht. Also für mich war es überraschend, aber ich habe mich sehr gefreut.
Okay, also ich hatte es schon in der Zusammenfassung gelesen vorher, deshalb, weiß ich nicht, steht wahrscheinlich sowieso überall drin. Also die geht auf jeden Fall relativ schnell mit dem Vater ein neues Verhältnis ein und unsere Rockermutter sucht sich auch einen neuen Typen und dann haben wir also 4 Leute, zwischen denen sie immer hin und her geschubst wird. Jeder benutzt im Grunde seine neue Beziehung so ein bisschen, um auch als Auffangmöglichkeit für die Tochter, um immer zu sagen, hier, pass du mal auf sie auf, ich muss dann jetzt auch mal weg oder muss irgendwie.
Genau, eigentlich haben die Eltern nämlich eigentlich gar keine Zeit dafür.
Ja, und auch gar keine Lust drauf. Also so.
Ja, weiß ich nicht. Die haben halt keine Zeit. Das ist, da ist ja noch nicht mal die Frage der Lust. Also sie würden ja schon gerne wahrscheinlich Zeit mit ihrem Kind verbringen, aber ach ja, die wollen es nicht.
Wie fandst du das, Stefan?
Sehr zwiegespalten. Also, ich saß drin und dachte mir, boah, dieser Story-Ansatz ist so schön. Die Art, wie erzählt wird, die Art, wie gefilmt und geschnitten ist, die Art, wie das alles gemacht ist, ist so schön. Und dann verkacken sie es doch. Ich kann auch nicht mal sagen, woran es liegt. Also er war dann zwischendrin total langweilig. Er war vielleicht an manchen Stellen sehr ja unrhythmisch geschnitten, also so, dass es irgendwie nicht so gut zusammengepasst hat alles, dass nicht so, dass kein Flow entstanden ist. Und dann ja.
Ja, ich glaube, der hatte viele Szenen, die irgendwie unnütz waren. Also
ja.
Er hat viele Sachen richtig gemacht, sind ganz viele kleine Szenen drin, die uns so ihren Alltag erzählen und wie wir dann auch sehen, wie ihr Alltag ständig gebrochen wird, weil für Kinder ist ja so ein geregelter Tagesablauf irgendwie auch ziemlich wichtig, auch wenn sie es wahrscheinlich niemals zugeben würden, profitieren sie davon in ihrem Alltag. Und der wird andauernd zerrissen. Also es ist immer so, du kommst jetzt mal hier mit, du willst doch bestimmt auch hier mit herkommen. Und dann guckt sie immer mit großen Augen und sagt vielleicht ja, weil sie kann sowieso, wenn sie jetzt widersprechen würde, es würde sowieso nichts nützen. Die Eltern bestimmen ja sowieso, was passiert. Und dann rennt sie immer nur mit großen Augen ihrem Leben hinterher, das völlig aus den Fugen gerät. Und wo ihr andauernd irgendjemand anders sagt, was sie jetzt als nächstes gut zu finden hat.
Und, ja, genau, das ist auch so.
Und das wird zeitweise schön gezeigt, das wird wirklich schön vermittelt. Und dann sind aber auch so viele Zwischenfüllschnitte drin, die uns dann irgendwelches belangloses Zeug zeigen, was gar nicht, was das gar nicht weiterbringt. Du hattest das bei einer Szene so schön auf den Punkt gebracht, noch während wir im Kino saßen, wo du gesagt hast, was war das und was hat uns das zur Geschichte zu erzählen gehabt? Und es war irgend so eine Szene, wo die Kleine war nicht mal drin, es war kein Establishing-Shot für irgendwas anderes, es war einfach Quatsch aus, weiß ich nicht, es waren halt schöne Bilder und die wollten sie nicht wegschmeißen. Und die haben immer wieder den Erzählfluss zerrissen.
Also, wer war schuld?
Schnitt. Oder der Regisseur, der dem Schnitt gesagt hat, dass das drin bleibt. Keine Ahnung. Weiß man nicht, wer das am Ende verfügt hat. Aber
das ist halt das Doofe jetzt an dieser digitalen Technik. Weißt du, früher hätte der Editor gesagt, ah nee, tut mir leid, da ist gestern der Editor-Assistent draufgetreten. Die Szene können wir nicht mehr verwenden. Das ist kaputt, das Negativ.
Ja.
Aber jetzt ist ja alles noch da, digital. Scheiße, echt.
Naja,
weißt du, das wär's doch gewesen.
Ja, und was mich ein bisschen aufgeregt hat, ist, dass wir hier so zwei so extrem plakative Beispiele gewählt haben. Also die, natürlich, wenn ich sowas erzählen will, dann muss ich solche Geschichten natürlich wahrscheinlich ein bisschen übertreiben. Wobei, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt muss. Aber jetzt haben wir halt hier zwei Kandidaten ausgewählt, die wirklich an manchen Stellen so holzhammerdumm sind, dass man wirklich mit selbigem auf sie draufhauen möchte. Weil so offensichtlich klar ist, was sie ihrem Kind da gerade antun. Und sie eigentlich beide anfangs als Figuren dargestellt werden, die durchaus zu einem rationalen Gedanken fähig sind und die auch nicht dumm sind. Also sie ist jetzt nicht so eine, die nur in Alkohol und Drogen schwelgt, sondern sie ist so schon eine relativ reflektierte Person, die dann nur in dem Augenblick in diesem Eifersuchtsdrama innerhalb dieser Trennung quasi irgendwann das rationale Denken mal so verliert, aber sie hat es dann immer wieder, aber sie sieht trotzdem nicht, was sie ihrer Tochter antut, obwohl man ihr eigentlich zutrauen müsste, dass sie das kann. Und der Mann, der hat an vielen Stellen, beweist er eigentlich auch, dass er des Vernunftgedankens mächtig ist, aber es sind dann, ich weiß nicht, also die verhalten sich teilweise so plakativ doof. Plakativ Kindeswohl ignorierend. So extrem, wie ich nicht glaube, dass sie das in Wirklichkeit tun würden. Natürlich bringt das hier die Geschichte voran, aber es macht einen auch so ärgerlich, dass man denkt, ich kann es jetzt eigentlich nicht mehr glauben. Also die Motivation, sich so arschig zu verhalten, das würde ich vielleicht irgendeinem ungebildeten Unterschichtselternteil zutrauen. Vielleicht tue ich da jetzt auch irgendwie die Welt schöner malen, als sie da draußen wirklich ist. Ich hoffe es, dass ich das nicht tue. Ich würde denken, dass Leute, die so gebildet sind wie die beiden irgendwie, also sie ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig hochgebildet, aber er sicher schon, dass die irgendwie noch eine Idee weiterdenken als
ja,
dann.
Ja, wobei ich schon, also bei ihr jetzt, nee, eigentlich bei beiden wurde für mein Gefühl schon recht gut dargestellt, was diese äußeren Zwänge sein könnten in so einer Situation.
Ja, klar. Oder sind. Die äußeren Zwänge sind da, logisch. Das wird auch vermittelt. Aber wie sie beide ihnen so vollkommen vorbehaltlos nachgeben und nicht irgendwie...
Manchmal meint man halt, diesen Zwängen folgen zu müssen. Auch wenn es falsch
sie hätten zum Beispiel beide, sie hätten ist. Zum Beispiel beide die Kohle, eine neue, vernünftige Nanny zu finden. Das wird einmal kurz versucht mit dieser Oma. Und dann nach 20 Sekunden und sehr blöden Witzen, weil die Oma irgendwie, keine Ahnung, Narkolepsie hat oder irgendwas, ich weiß es nicht. Wird diese Möglichkeit einfach wieder ad acta gelegt. So, ja, das haben wir versucht, geht nicht. So, peng. Ja. Und demzufolge machen wir dann so Sachen wie das Kind einfach nachts in der Bar aussetzen, auf die vage Vermutung hin, dass da jemand ist, den es kennt.
Der Typ, das war ja was für uns. Sie stellt ihn vor, ja, er ist der, wie auch immer er heißt, er ist aber nur Barkeeper. Moment!
Ja, wobei das ja hinterher auch schön kommentiert nochmal. Das war ja dann wieder nett.
Ja, ja. Da haben wir uns noch überlegt, ob wir abends noch zum nur Barkeeper gehen und mal ordentlich. Ja. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Tja, also ich fand die Ansätze in dem Film und generell das Thema sozusagen, das mal so zu verhandeln, zu sehen, was ist mit Kindern, mit Trennungskindern, vor allen Dingen, wenn sie so klein sind, und wie werden die zwischen den Elternteilen hin und her gerissen, und vor allen Dingen die konsequente Perspektive des Kindes einzunehmen in dem Film.
Das fand ich ja wirklich so toll. Das ist, glaube ich, auch das, was mich so an dem Film angetan hat. Mir so der Film angetan. Ach, egal. Diese sehr konsequente Verwendung der Perspektive von der Kleinen.
Genau.
Und ich fand die kleine Schauspielerin gut.
Oh, die war sehr, sehr gut.
Mann, oh Mann, oh Mann. Die war so nicht so altklug, besserwisserisch und so weiter, wie Filmkinder ja sonst so sind. Irgendwie Kevin allein zu Hause oder sonst irgendwas, sondern so schüchtern, so zurückhaltend.
Und genauso wortkarg, wie Kinder in dem Alter sind. Also,
ja, da hätte, glaube ich, der Martin aus pädagogischer Sicht eine große Freude daran gehabt, glaube ich.
Meinst Martin. Du?
Ja, nee, weil das, also auf mich, so wie ich so Kinder jetzt im Familienumkreis oder so in dem Alter kennenlerne, sind die schon so, wie sie da dargestellt wurde und nicht wie sonst im Film, wo sie dann immer auch Fremden gegenüber kluge Sachen sagen können.
Genau.
Bitte?
Es gibt durchaus Kinder, die Fremden gegenüber kluge Sachen sagen können.
Auch die schon sehr, also die dieses schüchterne, zurückhaltende nicht haben?
Ja, klar.
Echt?
Ja, ja.
Okay.
Aber die meisten sind doch schon zumindest in dem Alter, so, dass, also natürlich gibt es solche und solche, alle möglichen Charaktere bei Kindern, aber man hat es ja oft, dass ich da eher mal, wenn der fremde Mann kommt und irgendwie sagt, du sollst jetzt irgendwie mit ihm mitgehen oder sonst irgendwas, dass mich dann eher irgendwie hinterm Rockzipfel von der Mama versteckt wird. Und wenn, solange Mama nicht sagt, ist in Ordnung, stürmt man da nicht auf irgendwen los und springt ihm auf den Arm. Wenn man vielleicht, ja, wie auch immer.
Sind bei dir die Kinder sehr zurückhaltend, wenn die zu dir kommen?
Bei mir?
Ja. Oder sind da die Eltern dabei?
Teils, teils. Ist ganz unterschiedlich.
Okay.
Aber du würdest doch schon sagen, dass du mit einem Durchschnittskind eher eine Anwärmphase brauchst, bis es dir vertraut. Oder bist du so, als wenn es zum ersten Mal zu dir kommt, die Eltern sagen so, jetzt ist ja hier bei Martin, gibt es jetzt mal hier Unterricht, das und das, und dann geht's wieder, dann...
Ja, das kann man so pauschal gar nicht sagen. Ne? Also erstmal ist es so, dass zu mir ja nicht alle Kinder kommen, so dass ich sagen kann, dass dass das jetzt repräsentativ ist, weil zu mir kommen ja nur ganz bestimmte Kinder auch. Und auch selbst dann ist es so, dass man da nicht sagen kann, dass die überwiegend schüchtern sind oder zurückhaltend. Also es ist bunt gemischt, sage ich mal.
Na gut, also jedenfalls festzuhalten bleibt, uns beiden, dem Stefan und mir, kam dieses Kind als sehr realistisch vor und nicht typisch filmkindmäßig, sondern die irgendwie hat man der geglaubt, viel mehr als ich zum Beispiel der Mutter ihre Rolle abgenommen habe, die übrigens von Julianne Moore gespielt wird. Und die, finde ich, das Hysterische völlig überzeichnet in dem Film. Ja. Und auch das Oszillieren zwischen Überbemuttern und dann wieder völliges, ach, alles scheiße, die ist mir egal, die steht mir im Weg, die ist ein Klotz am Bein und so. Also die, sie oszilliert immer so zwischen diesen beiden Extremen und ich finde das zu sehr. Also das ist nicht so 100% gelungen in meinen Augen. Der Kleinen trotzdem habe ich das vollkommen abgekauft, wie sie immer mit großen staunenden Augen der nächsten Katastrophe beiwohnt und dabei immer so ein Stückchen weiter in sich reingeht und erstmal noch ein bisschen unzutraulicher zu dem nächsten Erwachsenen wird. Und dann aber, wenn sie merkt, dass Erwachsene sie gut behandeln, dann aber auch wieder sehr schnell da eine Beziehung pflegt zu der Nanny beispielsweise. Und auch zu dem neuen Typen von seiner Mutter.
Ja. Was wir jetzt noch gar nicht behandelt haben, das basiert ja auf einem Buch von 1897.
Ja, damals, die damaligen Rockstars, die waren halt so.
Von Henry James.
Tja, jetzt ist das, wieder Literatur-Claudia ja nicht hier.
Das ist ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, ob der was ist oder was kann oder was irgendwie. Aber ich fand die Geschichte, gut, ich kenne natürlich jetzt die Originalgeschichte nicht, aber fand ich irgendwie sehr modern adaptiert. Vielleicht ist es auch nur, dass sie die Idee genommen haben. Ich weiß natürlich jetzt nicht, um was in der Geschichte im Einzelnen geht. Aber ja. What Macy knew.
Tja. Macy, genau so hieß die Kleine, gell? Ja.
Vielleicht ist es auch echt nur der Name oder so.
Nee, ich glaube, es stand im Abspann, dass das, glaube ich, auf dem Buch basiert. Oder ich habe es bei IMDb gelesen. Irgendwo hatte ich es auch gelesen.
Ja, schon, aber.
Nee. Gut, aber jetzt, wenn wir gleich Punkte geben, also zumindest bei mir werden sie nicht so wahnsinnig hoch ausfallen. Ich glaube, im Moment habe ich nur geschwärmt und ein bisschen gesagt, dass mir die Erwachsenenfiguren nicht so 100% gefallen haben. Diese Fehler, oder ich sage jetzt einfach Fehler aus meiner Sicht, im Rhythmus des Films und im Erzählrhythmus der Geschichte, die haben mich so geärgert, dass ich am Ende wirklich so zerrissen da rausgekommen bin und dachte, Menschenskinder, so eine Geschichte zu erzählen und dann nicht so sehr auf die Tränendrüse zu drücken, dass man in jeder zweiten Szene heulen will, weil alles so furchtbar ist oder am Ende stirbt noch einer oder sonst irgendwas. All diesen ganzen Ärger, den jetzt, weiß ich nicht, so ein Regisseur, der irgendwie sagt, oh, jetzt muss ich mal hier richtig Drama machen und da drücke ich so doll auf die Tränendrüse, dass am Ende alle Register der Schlimmigkeit eines Dramas gezogen sind und dann kriege ich 5 Oscars. Das hätte man ja erwarten können, dass jemand da so rangeht. Das hat er nicht gemacht. Er behielt die ganze Zeit so ein Gefühl bei, dass man wusste, irgendwie wird es gut werden. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber irgendwie wird es gut werden. Man
ahnt, ich hab's dir nach einem Drittel schon gesagt.
Ja, natürlich. Ja, ich weiß, aber irgendwie konnte ich es nicht so richtig glauben, dass es wirklich so kommt. Und es ist dann am Ende auch ein seltsamer Outcome, weil man geht dann aus dem Kino und für den Moment ist es gut, aber man denkt sich schon, naja, so kann es ja nicht bleiben, aber gut, fürs Erste ist es mal in Ordnung so. Und für diese Stimmung und für die Art, dieses Thema so anzugehen, mochte ich den Film, aber für seine Arrhythmie und sein
Rhythmus, es ist genau das, was, das haben wir auch schon während des Films gesagt, Rhythmus stimmt nicht.
Und das so über die ganze Geschichte, dass du immer wieder denkst, Mensch, bleib doch mal bei der Sache, bleib doch mal beim Thema und übertreib's nicht an so vielen Stellen so komisch und dann lässt du es wieder ewig schleifen, bevor es mal weitergeht. Also irgendwie, ich, keine Ahnung, aber vielleicht war ich auch einfach nur irgendwie phasenverkehrt zum Film und hab nicht reingefunden oder so.
Du bist einfach nicht traurig genug.
Das sagst du immer zum Christoph, nicht zu mir. Du verwechselst hier gerade deine Ansprechpartner.
Mist, mein Fehler.
Na gut, wie viele Punkte magst du dem geben?
Ich oder der Martin?
Martin, wie viele Punkte magst du dem geben?
Ich gebe 5,5 Punkte.
Ah, du kannst nur einen Strich geben, es tut mir leid.
Ich gebe einen Strich.
Gut.
Aber ich gebe 6,5 Punkte.
Okay, ich gebe 6.
Siehst du, kam es bei Martin noch viel schlechter an als bei uns.
Ein Strich ist die ultimative Vernichtung.
Nee, aber der Martin hat ja schon die Punkte so, du hast ja die Punkte jetzt so angegeben, wie der Film für dich klang.
So ja.
Ja. Klang. Ach, Scheiße.
Oder Klang?
Ja, ja.
Herr Giesbert genau. Ist heute im Modus Podcasting mit, weiß ich nicht, mit Sprachfehler.
Plus perfekt Vertauschungen.
Ja.
Geklungen hat. Geklungen worden ist. Ich
hätte jetzt haben
mal,
können.
Drück jetzt mal hier auf den Marker und dann wechseln wir mal das Thema, oder?
Ja.
Da ist ein Marker aufgetaucht. Das fasziniert mich nach wie vor.
Haben die Hörer jetzt den Marker gehört?
Nein, der Marker ist total unhörbar. Aber
ach, der ist leise.
Er wird später zu einer Kapitelmarke werden.
Sie hören nur, wie wir darüber diskutieren.
Genau.
Wir müssen jetzt noch einsetzen und dann gut schreiben, dass wir 30 Sekunden über Marker diskutiert haben.
Nein, er bleibt jetzt da. So. Wir haben keine weiteren Filme mehr gesehen, weshalb wir jetzt aber doch nochmal so ein bisschen beim Thema Film bleiben. Denn ja. Stefan hat Watch Ever ausprobiert.
Genau, wir haben am Wochenende mal Watch Ever getestet. Weiß ich gar nicht. Irgendwie wollten wir irgendwas schauen und es kam nichts Gescheites. Da haben wir gedacht, da gucken wir doch mal, was sonst so geht. Und mein ehemaliger Mitbewohner, der benutzt es schon sehr viel und ist sehr begeistert. Und da haben wir mal reingeguckt, was ist da. Man kann das ja, das ist irgendwie in dem Apple TV drin. Als, ist das dann eine App?
Ja, technisch gesehen ist es, glaube ich, eine Webseite, aber egal.
Es sind irgendwelche JavaScripts, die da aufgerufen werden.
Okay. Ja, jedenfalls, es fühlt sich an wie eine App. Und dann kannst du ja erstmal gucken, was die für Serien haben und so weiter. Und ja, dann haben wir erstmal Mad Men Staffel 2 ein bisschen geguckt. Und also sind schon viele interessante Serien dabei. Die Jenny hat, glaube ich, gefühlt 2 Staffeln oder 1,5 Staffeln Big Bang Theory geguckt.
Aber zum Verständnis, das ist nicht wie jetzt, wenn ich bei iTunes einen Film Ausleihe, sondern das ist so, ich zahle Betrag X pro Zeiteinheit Y.
8,99 pro Monat.
Und dann kann ich gucken, bis der Arzt kommt. Und
dann kannst du alles gucken, was da gibt, genau.
Okay, genau. Also
aber es gibt halt nicht alles da, was es zum Beispiel bei iTunes gibt oder so.
Ja, ist klar. Und wie ist das mit Kündigung? Ja? Wie werde ich das wieder los? Also wenn ich jetzt sage, ich mache das, habe ich das dann...
Also du hast erstmal 30 Tage Testphase. Und dann glaube ich eine Sekunde zum Monatsende oder so.
Okay.
Das muss halt quasi, bevor du den Tag der Verlängerung erreicht hast, musst du sagen, nee, will ich nicht mehr.
Das ist ja okay. Weil dann kann man ja mal einfach so, also ich meine, wenn ich...
Du kannst erstmal den ersten Monat kostenlos machen und das ist mit deinem iTunes-Account gekoppelt. Das heißt, das wird ja halt direkt vom iTunes-Konto abgebucht. Das heißt aber auch, wenn du zum Beispiel ein iTunes-Konto mit so Gutscheinkarten auflädst, wird das, glaube ich, darüber dann auch verrechnet. Aber
das heißt ja, das ist eigentlich so, kann man das ja dann relativ gefahrlos testen, ja. Weil es würde sich ja sogar schon im ersten, also wenn ich jetzt überlege, ich zahle bei iTunes für einen Mietfilm 4 € oder sowas.
Genau.
Wenn ich jetzt einfach Watchever buche und direkt wieder kündige und 2 Filme gucke oder 3, dann bin ich schon im Plus.
Genau, und die ersten 30 Tage hast du halt 0 €.
Ich meinte jetzt so später, immer mal wieder so. Ja. Dann buche ich mir mal wieder einen Monat und dann setze ich mal wieder aus oder so.
Zum Beispiel kannst du auch machen. Ist halt dann die Frage, ob man sich die Mühe macht oder ob man sagt, also irgendwie 3 Folgen irgendwas gucke ich immer. Oder mal 2 Filme irgendwie, die haben, glaube ich, die komplette BBC-Sherlock-Serie drin und so.
Ah, die kenne ich schon alle.
Ach so.
Egal.
Ich hab jetzt angefangen, Warehouse 13 zu schauen und habe halt hier gesessen und habe einfach 4 Staffeln hintereinander geguckt. vier Folgen hintereinander geguckt.
Vier Staffeln, ey. Hätte ich gar nicht die Zeit für.
Nö, nee, hab ich auch nicht.
Gut. Also Watch Ever funktioniert und hat nach wie vor, finde ich, einen sehr blöden Namen. Wie kann man sich als Marketingabteilung einen Namen ausdenken, der die Assoziation an ach, irgend sowas weckt? An
ist mir egal. Martin, hast du das schon mal ausprobiert, Watch Ever?
Nee, ich habe mal reingeguckt, aber ich scheue immer so ein bisschen vor diesen Abo-Sachen.
Okay.
Also es gibt ja auch von Amazon dieses Love-Film.
Ja.
Die auch ein Online-Angebot haben, also was ja ganz ähnlich ist wie Watch Ever, die aber zusätzlich ja noch dann auch dann, was sie nicht online haben, direkt nach Hause schicken auf na, diesen Plastikscheiben. Und
ja.
Ja.
Ja, ich höre dir zu.
Und ja, nee, das Problem ist halt eben, dass bei Watch Ever, ich weiß nicht, es ist ein reiner Streaming-Dienst, ne? Also es wird keine Datei geladen, oder?
Ich glaube, die streamen, die puffern wahrscheinlich ein bisschen, aber die werden nicht.
Ja, und also, das ist halt eben bei mir ein Problem, weil ich ja hier auf dem Land ja eine schlechte Internetleitung habe und die Telekom auch nicht vorhat, das weiter auszubauen.
Was hast du für ein? Du hast einen 2000er, gell?
Ich habe einen 2000er, genau.
Ja.
Also damit kann ich ein Apple TV ganz gut betreiben, wenn ich eben eine Datei lade.
Genau, wenn du weißt, du willst das heute Abend gucken.
Genau, dann dauert es halt eben zweieinhalb Stunden, bis so ein Film eben da ist und dann kann ich den gucken.
Ja, wir das haben es halt ja. Wir haben
für Watch Ever mal eben so reinsetten in eine Serie, das geht halt bei mir nicht.
Ja, wir haben es ja letzte Woche erlebt, da haben wir bei dir angefangen, Homeland zu schauen. Auch eine krasse Serie. Also wir haben erst die erste Folge geschafft, aber was nicht an der langsamen Leitung lag. Aber da hast du auch irgendwie morgens angefangen, die runterzuladen, damit wir abends dann theoretisch hätten drei Folgen gucken können oder so, gell?
Ja, genau. Nee, ich habe in der Nacht vorher schon angefangen.
Ja, das ist halt krass.
Ich fühle mich gerade sehr privilegiert hier mit meiner Leitung.
Ja, das ist echt gut. Bei Watch Ever ist mir jetzt aufgefallen, dass wenn man anfängt zu schauen, es startet sehr, sehr schnell im Gegensatz zu iTunes, also zu, wenn der normale Apple TV, wenn du dir da eine Folge runterlädst, aber mit einer verminderten Qualität.
Das hat so Quality Steps drin, wie YouTube auch, dass es dann umschaltet oder wie?
Genau. Das startet so, da denkst du dir so, oh, sieht das schäbig aus, das ist aber nicht schön jetzt. Und dann schaust du ein bisschen und irgendwann so, das Bild ist klar, irgendjemand hat die Scheibe poliert oder so.
Ja,
so sieht es aus. Und am Anfang ist halt wirklich diese gezeichnete Vorspann von Mad Men, da siehst du halt ganz viele fiese Aliasing-Kanten auf dem Fernseher, wo du die nicht sehen darfst.
Ja, ist klar.
So selbst in SD nicht.
Ja, aber woran liegt das, dass das so ist? Ich meine,
dass sie das in einer sehr niedrigen Qualität erst übertragen, damit du sofort anfangen kannst zu gucken. Und dann, sobald sich diese Verbindung hergestellt hat, richtig, werden die Pakete dann größer.
Ja, nee, der misst quasi die Download-Bandbreite. Das wird HTTP-Livestreaming sein, technisch gesehen dahinter. Das heißt, der lädt das erste Segment runter. Die Dinger sind irgendwie in so 10-Sekunden-Segmente gehackt. Ungefähr so läuft es üblicherweise bei HTTP-Livestreaming. Und dann lädt sich das Ding das erste Segment. Und wenn er merkt, oh, das habe ich aber echt schnell gekriegt, dann versuche ich mal fürs nächste Segment das mit eine Qualitätsstufe besser. Und wenn er das auch noch in unter 10 Sekunden kriegt, sodass er sagen kann, dass die Leitung reicht offensichtlich für die besseren Qualitätsstufen, dann holt er sich so lange immer das Größere, bis er entweder beim Größten angekommen ist mit der höchsten Qualität und es immer noch in dem passenden Zeitfenster kriegt. Oder er bleibt dann irgendwann bei einem, wo er sagt, so, das ist es jetzt offensichtlich, mehr kriege ich hier nicht durchgejagt. Und der fängt ja halt unten an und startet sich dann hoch. Und ich glaube, FaceTime funktioniert auch so. Und wenn du, FaceTime ist ein bisschen technisch ein bisschen anders, aber da kannst du es so ähnlich beobachten. Wenn du ein FaceTime-Telefonat in richtig schlechtem Netz machst, schaltet dir irgendwann sogar das Bild weg. Und macht nur noch Audio.
Okay.
Ja. So ist das.
Ja, deswegen wird ja diskutiert, warum FaceTime-Audio jetzt die neue Errungenschaft sein soll, weil es das ja vorher auch schon gegeben hat.
Ja, jetzt haben sie halt einen Knopf dafür eingeführt und dann schreiben sie sich auf die Folie. Also vorher konntest du ja bei FaceTime, wenn du nur Audio machen wolltest, machst halt einen FaceTime-Call und drückst einen Home-Button, dann bist du raus und hast nur Ton. Aber gut. Es gibt wahrscheinlich einen Knopf, wo du das explizit machen kannst und dann, weil das vorher wahrscheinlich keiner gewusst hat. Egal, ich habe mir mal hier die Droge der Wahl aufgemacht.
Ja, sollen Martin und ich erstmal anfangen, weil bei uns ist es ja so aufregend.
Ach so.
Martin, du auch Wasser heute?
Ja.
Ja? Ja. Lecker, oder? Ganz fein.
Ja, Wasser ist fantastisch.
Ja.
Top. Ich bin ein bisschen neidisch auf euer Wasser. Nicht wirklich.
Was trinkst du?
Bei mir ist es Old Monk.
Oh.
Ein very old vetted steht hier. 7-jähriger Rum aus Indien. Passend vielleicht zu unserem nächsten Thema. Habe ich gar nicht so ausgewählt. Fällt mir jetzt gerade erst auf, dass ich da voll die Überleitung gebaut habe. Ich war beim Holi Festival.
Holy shit, was?
Ja, das ist so ein indisches Fest eigentlich.
Du hast jetzt nicht so einen roten Punkt auf der Stirn, oder?
Nein, habe ich nicht. Ein Bindi im Übrigen. Die genauen Hintergründe dieses Festes habe ich nicht recherchiert und auch wenn es ein möglicherweise religiös fundiertes Fest ist, bin ich da einfach nur ganz ordinär, so wie ich auch Weihnachten feiere, just for the lulz. bin ich dahin und ich glaube, warte, da bin ich mit 99, so doch, in diesem Fall schon, da bin ich mit 99,8% der anderen Zuschauer voll auf einer Wellenlänge, weil ich glaube, die sind alle nur for the fun da. Und das ist im Moment, also das Fest ursprünglich ist das Fest auch der Farben genannt. Da gibt es fantastische Bilder, wenn man sich das mal anschauen will beim Boston Globe. Die haben ja diese Bilderreihe The Big Picture, die ich ohnehin empfehlen kann. Und da gibt es fantastische Fotos aus Indien, wenn die dieses Fest feiern. Dann haben sie halt so gefärbte Pulver. Und ich glaube, das ist irgendwie Maismehl oder sowas. Das ist dann mit Lebensmittelfarben zu sehr knallbunten Farben gefärbt. Da haben die dann richtig Eimer voll von diesem Zeug. Und wenn das Fest losgeht, dann wirft man sich halt mit diesen Farben gegenseitig bunt und schmiert die sich ins Gesicht und die ganzen Klamotten werden bunt, alles färbt sich mit diesem Pulver und wenn dann noch Wasser ins Spiel kommt, dann gibt's halt bunten Matsch. Und dann wird halt, ich weiß nicht, wie gesagt, jetzt müsste man genauer recherchieren, was sie da eigentlich feiern, ist aber auch egal. Die Tour, die im Moment durch Deutschland tourt, ist da völlig unreligiös, da wird einfach nur DJs legen auf, spielen grauselige Elektromucke, also das sage ich jetzt so, weil ich Elektromucke überhaupt nicht haben kann. Das war vielleicht auch so ein bisschen der einzige Setback bei dieser ganzen Sache, dass ich dann irgendwann dachte.
Das wusstest du vorher nicht.
Ich wusste, dass da DJs auflegen. Ich hatte eigentlich eher befürchtet, dass es so indischer Techno wird. Das hätte ich vielleicht sogar noch schlimmer gefunden, keine Ahnung. Es war dann so ganz normale House-Musik und ich kenne mich mit diesen ganzen Elektro-Unterarten nicht aus. Es war alles so, Elektro halt. Ja, irgendeine dieser Unterarten von Elektromusik.
Hugh Laurie war auch da?
Nein.
Weil du House-Musik sagst.
Aha, haha. Sag mal, euch ist heute nichts peinlich, oder?
Fängt mir sehr gut. Wir sind halt wieder schön ernst, ja?
Ja, na jedenfalls gehst du da hin und das war hier in Frankfurt. Also die touren gerade durch Deutschland und das Ding ist irgendwie Monate im Voraus ausverkauft. Meine Karten habe ich irgendwie in einem...
Und die Leute gehen da einfach nur hin und werfen dann mit Farben auf sich und dann gehen sie wieder nach Hause?
Nein, und tanzen zu Elektromusik und trinken Alkohol, stehen in der Sonne und feiern.
Und das war im Waldstadion jetzt?
Das war am Stadion auf so einem Platz davor. Und da haben sie dann so...
Ach, da wo immer diese Galaxy-Party war und so.
Wahrscheinlich. Da haben sie dann so Sand hingekippt, dass du da barfuß rumlaufen kannst im Sand vor der ganzen Bühne. Und dann hat's halt so eine Zone, wo du sagst, hier, wo der Sand ist, könnt ihr auch die Farben schmeißen. Und da hinten, wo der Sand nicht ist, da sind dann halt so Stände, wo du was zu essen und was zu trinken kaufen kannst, damit dir da nicht irgendeiner dann so einen Farbbeutel in dein Bier reinhaut.
Und hast du auch Farbe gehabt und geworfen?
Natürlich, natürlich. Also du kriegst so ein paar Farbbeutel zu deinem Eintrittsgeld dazu. Also das gehört, wenn gehst du durch den Eingang, dann kriegst du so einen Gutschein in die Hand gedrückt und dann gehst du zu so einem Stand hin, wo sie die Farben verkaufen Und für deinen Gutschein kriegst du so das Starter-Kit. Ja? Und wenn du dann später noch mehr willst, kannst du halt hingehen und kannst dagegen irgendwie 2 Euro oder so, kriegst nochmal ein paar Beutel. Und wir haben halt nur das Starter-Kit verballert, weil da sind schon irgendwie 5 Säcke drin und jeden Sack, da kannst du irgendwie 10-mal reingreifen und werfen. Also dann kannst du da schon echt viel mit schmeißen und bist schon sehr bunt danach. Und das sind halt so ganz feine Pulver, die du so in die Luft wirfst und dann zählen sie alle eine Stunde, wird von der Bühne die Musik kurz weggemacht und dann wird so ein Countdown gezählt. Und wenn der Countdown auf 0 ist, dann werfen halt alle Leute gleichzeitig irgendwie eine Hand oder eine ganze Tüte oder sonst irgendwas von dem Zeug in die Luft. Und das sieht total krass aus. Also das ist echt so der spaßigste Teil, weil du stehst in einer großen Menschenmenge und auf 0 bricht halt eine Pulverexplosion in die Luft aus und du kannst schlagartig, also du siehst im ersten Augenblick noch so die ganze Meute, wie überall diese Farbexplosionen nach oben gehen und 2 Sekunden später kannst du noch ungefähr 1 Meter weit gucken, weil halt einfach alles voller Pulver in der Luft ist. Und dann
fangen, schon unangenehm, wenn man das abkriegt, oder?
Ja, du möchtest in dem Augenblick nicht durch den Mund einatmen. Also das wird aber auch im Vorhinein, haben sie da gut viele Tipps auf ihrer Facebook-Seite gehabt und da steht halt, okay, also du solltest wenigstens mal eine Sonnenbrille mitbringen. Wenn du besonders empfindlich bist, bringst du eine Schwimmbrille mit, dann kannst du es schon mal nicht in die Augen kriegen. Eine Sonnenbrille alleine reicht aber im Grunde. Also es kommt vielleicht mal irgendwas dahinter, aber normalerweise, sag ich mal, das Zeug fliegt irgendwie auf einigermaßen vorhersehbaren Bahnen und
das wäre ja was für mich gewesen als Kontaktlinsenträger. Ein großer Spaß.
Daniela trägt auch Kontaktlinsen und hat die auch drin gehabt und hat, okay, ist da gut mit klargekommen. Und wie gesagt, du möchtest in dem Augenblick vielleicht nicht durch den Mund atmen oder aber, und das ist das, was die meisten machen, sie haben einfach ein Halstuch oder sowas dabei und wenn der Countdown anfängt, dann ziehst du dir dein Halstuch über die Nase wie so ein Cowboy und wartest dann halt bis 20 Sekunden, 30 Sekunden nach Ende des Countdowns, dann setzt sich der Nebel wieder und dann kannst du das Ding wieder runter tun. Natürlich gibt's da immer lustige Vögel, die irgendwie so eine ganze Ladung dem nächstbesten Kumpel frontal in die Fresse hämmern. Das sieht lustig aus, weil der danach sehr bunt ist. Und in der Regel gibt's dann so eine kleine Schlachten, weil der rächt sich natürlich. Und
dann hast
du da so Scharmützel. Und viele Leute nehmen irgendwie Wasserpistolen mit oder so und machen sich gegenseitig noch nass, weil dann klebt das alles besser und färbt besser. Oh. Und es war.
Wie lange hast du gebraucht, bis du da sauer warst?
Also wir sind danach noch auf ein anderes Festival gegangen. So bunt wie wir waren, sind wir noch zum Afrika-Kulturfest umgezogen, was eigentlich auch ganz witzig war, weil wir dann da überall angeschaut wurden. Also auf dem Afrika-Fest sind ja viele Farbige, wir waren auch irgendwie farbig, aber anders. Und die schauten dann alle so, was ist denn mit denen los, wie sehen die denn aus, wo kommen die denn her? Weil offensichtlich es nicht so viele mitgekriegt hatten, dass da halt am Stadtrand beim Stadion so ein Fest war. Und als ich dann schlussendlich daheim war, ich bin einfach in die Badewanne gestiegen komplett, weil
mit Klamotten und allem.
Nee, die habe ich am Stapel getan, so wie sie sind, in die Wäsche. War auch von Anfang an klar, das färbt unter Umständen, also speziell die T-Shirts, da habe ich irgendwas Altes genommen, was im Zweifel, wenn es jetzt dann aus der Waschmaschine rosa wieder rauskommt, dann ist auch egal.
Okay.
So war's. Und das Coole ist, die Leute wussten vorher alle, dass diese Farben natürlich auf weißem Untergrund am besten zur Geltung kommen. Insofern, als du reingekommen bist, hast du schon gesehen, so, ich glaube, ich habe noch nie so viele Menschen mit weißen T-Shirts auf einem Haufen gesehen. So rein, so Tausende, so 12.000 Leute waren ungefähr da, hatte ich nachher gelesen. Ja, es war richtig riesig. Okay. Und 12.000 Leute, von denen haben 11.000 weiße T-Shirts an. Ja, und so ganz vereinzelt mal einer, wo du denkst, der hat das Memo nicht gekriegt, dass es irgendwie auf weiß am besten wirkt oder der hatte kein weißes T-Shirt oder so. Und halt alle irgendwie schon bunt und ganz selten, man sagt ja sonst immer auffallen wie ein bunter Hund, hier war es eher auffallen wie ein unbunter Hund, weil wenn dann einer durchgelaufen ist, der noch frisch war sozusagen, der reingekommen ist gerade und noch nichts abbekommen hatte, dann hast du den immer so angeschaut und so, wieso ist denn der so sauber? Er hat ja noch gar nichts Buntes irgendwie so. Das war ganz, ganz komisch verdrehte Welt irgendwie.
Also, du kannst es empfehlen für Leute, die.
Für Leute, die Elektromucke mögen, ist es sicher toll, weil dann ist es ein großes Gaudi. Das war auch das Einzige, was mich so ein bisschen, wo ich dann immer dachte, so, wäre sicher cool, wenn jetzt hier irgendeine Musik laufen würde, die ich auch mögen würde. So. Also, es hat so die Anmutung von so einem Hippie-Fest. Also, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, so. Scott McKenzie gelaufen wäre oder so, hätte ich mich da, glaube ich, wohler gefühlt.
Okay.
Hm. Aber gut, es gibt ja mehr als genug.
Aber wenn man die Chance hat, soll man hingehen, oder?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Nächstes, Martin, nächstes Jahr Betriebsausflug?
Du meinst Sneakbot-Ausflug? Ja.
Ja. Zum Farbenwerfen.
Ja, machen wir doch.
Weiß gar nicht, ob die nochmal kommen, aber ich glaube schon.
Ja, dann können wir ja mal. Wenn du es weißt, dann kannst du ja Bescheid sagen. Dann können wir mal einen Betriebsausflug machen. Aber, drück mal die Taste.
Ist gedrückt.
Der Martin und ich, wir machen jetzt bald einen Betriebsausflug. Denn wir fahren mal wieder in unsere Lieblingsstadt nach Hamburg.
Genau, wir machen Klassenfahrt.
Klassenfahrt. Ist das unsere Lieblingsstadt? Naja, jedenfalls mögen wir sie gerne. Der offizielle Grund ist natürlich, dass wir uns sportlich betätigen. Also ein Freund von uns und ich, wir werden uns sportlich betätigen. Der Martin ist als Chef-Fanbeauftragter dabei. Das heißt, du wirst die ganzen Feierlichkeiten unserer Anreise und so weiter koordinieren.
Der Martin ist der große Koordinator.
Oder fährst du zum Trinken hin? Wir gehen natürlich ins Le Lion. Aber wir haben ja ein, zwei Hörer, die aus Hamburg kommen. Dieses Jahr starte ich beim Triathlon am Samstag. Und wir werden wahrscheinlich Freitagabend und Samstagabend im Le Lion anzutreffen zu sein und auch im Boilermann.
Und auch woanders noch, habe ich gehört.
Ja, wir werden
also natürlich noch. Es gibt wohl auch schon diverse Verplanungen.
Ja.
Ich habe gerade nicht 100% zugehört. Hast du das genaue Datum schon gesagt?
Nee.
Dann mach mal.
Wir reisen am 19. Juli an. Das heißt, an dem Freitag werden wir dort sein. Und dann am 20. Juli ist der Triathlon morgens auf der olympischen Distanz und am 21. kehren wir wieder zurück. Also 19. und 20. abends werden wir auch in den Bars anzutreffen sein.
Das ist ja lustig. Kann ich auch direkt ansagen, wo ich an dem Wochenende bin.
Und machen wir gleich. Und wer sich ein bisschen für Triathlon international interessiert, an dem 20. ist abends Weltcup der Herren. Da sind so die ganzen krassen Profis, irgendwie Jan Frodeno und so, sind da am Start. Ich meine, das sei sogar eine Kurz- oder Sprint-Weltmeisterschaft.
Das wird doch im Fernsehen übertragen. Auch.
Das wird auch im Fernsehen übertragen. Vielleicht sieht man uns da, wenn wir da reinbinden. Also wir sind nicht die auf dem Fahrrad. Wir sind die am Rand jubelnd. Unser Rennen wird nämlich nicht übertragen, das ist zu langweilig.
Wie ärgerlich.
Ja, die brauchen halt irgendwie 1,55 oder so, bis der Sieger im Ziel ist, oder 1,52. Und ich werde wahrscheinlich irgendwie 2,50 oder 2,45 brauchen.
Ah ja.
Ja.
Du kommst ja immerhin an, das ist ja das Entscheidende.
Ja, ja. Ja, ist ja nur in Anführungsstrichen olympisch.
Ja.
Boah.
Gut. Ich werde nicht in Hamburg sein, aber irgendwie dann doch mit Hamburg verbunden, denn ich werde irgendwo in der Stuttgarter Ecke rumspringen. Wahrscheinlich, ist noch nicht 100% sicher. Denn da ist das Hip-Hop Open und da treten die Beginner auf. Und die Beginner sind ja seit Jahren irgendwie eigentlich getrennt oder beziehungsweise auf Eis gelegt. Und jetzt haben sie sich wieder zusammengemogelt. Ich habe sie letztes Jahr schon einmal ganz kurz auf dem Splash, nee, es war nicht Splash, es war es Catch a Fire gesehen. Und jetzt haben sie irgendwie ewige Zeiten irgendwo in irgendwelchen Studios verbracht und angeblich soll es ein neues Album geben, aber es ist noch nicht raus. Und jetzt spielen sie wieder Konzerte und Hip-Hop Open ist eins davon. Und ja, beste Hamburger Hip-Hopper und insofern auch ein bisschen Hamburg bei mir an dem Wochenende.
Oh. Aber ohne Fischbrötchen.
Ja, ohne Fischbrötchen, dafür mit bester Eimsbusch-Mucke.
Bei uns gibt es dann wahrscheinlich irgendwie Fischbrötchen, weil es uns wieder so elend geht, Martin. Erinnerst du dich noch an letztes Jahr?
Nee.
Sehr diplomatisch. Nee.
Das war so schlimm. Ja, egal. Aber es war ein tolles Wochenende und sehr entspannt.
Sehr
gut. Wir haben Mate getrunken auf dem Weg nach dort.
Oh ja, das war lecker.
Ja.
Und wir haben so schön im Stau gestanden. Stundenlang.
Echt? Das weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja, wir konnten die Tore Hamburgs doch schon sehen und irgendwie sind wir nicht weitergekommen.
Ach so, stimmt ja.
Das gehört aber eigentlich zu jedem Hamburg-Ausflug mit Auto dazu, habe ich das Gefühl. Das geht mir fast immer so.
Ja, ich glaube, diesmal fahren wir recht früh morgens los, damit wir noch schaffen, zur Weinquelle zu kommen, bevor wir
die Mittagspause machen.
Ja, das werden wir nicht ganz schaffen, aber nee, wir müssen früh da sein, weil wir Startunterlagen abholen müssen, weil der Start ja schon am Samstag ist.
Okay.
Aber wir würden uns freuen, wenn der eine oder andere Hörer zufällig an der Strecke ist oder, keine Ahnung, wenn ihr Lust habt, uns zu treffen oder irgendwie, schreibt uns eine E-Mail, stefan@sneakpod.de, martin@sneakpod.de. Du bist ja auf jeden Fall an der Strecke, Martin.
Ja.
Mit Philipp noch, der ist zu deiner Unterstützung auch noch dabei. Ihr werdet irgendwie 1-2 Punkte auf der Radstrecke und 1-2 Punkte auf der Laufstrecke, wie die letzten Jahre ja auch, euch ausgucken und da dann kurz stehen und in ekstatischen Jubel ausbrechen.
Genau, und dann setzen wir uns wieder ins Café und warten auf die nächste Runde.
Ja, genau.
Ja, und
wer eine Bar-Empfehlung braucht für Hamburg, der soll uns auch schreiben.
Ja. Gut. Als nächstes haben wir, glaube ich, ein Computerspiel auf unserer Liste stehen, wenn ich diese Liste richtig interpretiere.
Ja, du bist total angefixt, du redest ja von nichts mehr anderem.
Naja, ganz so schlimm ist es nicht, aber es ist ja kürzlich XCOM, Enemy Unknown. Das Spiel gibt es schon sehr lange für PC und PlayStation, Xbox und was sonst noch so hat. Ich glaube mittlerweile auch für den Mac und auch für iOS. Ich habe es mir für iOS geholt. Und ja, es spielt sich gut mit Touch-Steuerung. Es läuft sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone und iPod Touch vermutlich auch, weiß ich nicht genau. Und es geht um die Aliens. Die Aliens kommen und überfallen die Erde. So richtig schön, wie man sich das vorstellt. So lustige kleine graue Männchen, die so dünne Körper und so große eirige Köpfe haben.
Wie bei Mars Attacks.
Ja, so ähnlich. Landen auf der Erde und fangen an, Leute zu entführen. Das ist also immer so Abduction Sites, wo Leute entführt wurden. Und deine Aufgabe ist dann, ein Team zusammenzustellen von Soldaten und runterzugehen auf die Erde. Also du hast so eine Basis irgendwo und fliegst dann immer mit so einem lustigen Landing-Ship dahin und das landet dann da an der Abduction-Site, wo die Aliens gerade irgendwen entführt haben. Und dann steigen deine Soldaten aus und dann fängt so eine Strategiespielgeschichte an, dass du siehst es so isometrisch von oben, so schräg von oben, schaust du auf die Szenerie drauf. Kannst deine Ansicht so immer im 90-Grad-Schritten so drehen, wenn du das von der anderen Seite sehen möchtest, um auch mal hinter ein Haus oder hinter irgendwas zu gucken. Und dann hast du deine vier Hansels da und dann kannst du jedem Einzelnen, das ist rundenbasiert, du kannst den einzelnen Jungs dann immer sagen, du gehst jetzt mal darüber und er kann dann so und so viele Schritte weit gehen oder kann noch ein bisschen weiter sprinten und wenn er nur gegangen ist, dann kann er danach noch schießen oder aufpassen oder sowas. Oder wenn er gesprintet ist, dann hat er seine Züge verbraucht, dann kann er nichts mehr machen. Und dann, wenn alle vier von deinen Jungs was gemacht haben, dann sind die Aliens dran. Dann bewegen sich die Aliens und schießen auf
dich. Siehst du, was die machen, oder?
Wenn sie in deiner Sichtweite sind, siehst du, was sie machen. Wenn sie noch nicht in deiner Sichtweite sind.
Also so wie bei Civilization früher oder so.
So in der Art, genau.
Okay.
Aber eben halt so, Civilization ist ja Weltkartenebene und hier ist halt so, du hinter den Baum und du versteckst dich hinter der Kiste. Und
so. Ja, genau, irgendwie U-Bahn-Station oder so. Ich habe vorhin ein Video gesehen von hier der...
Der Herr aus Helsinki.
Olli Dietrich, nee, aber.
Alex Ulmer.
Ja, genau. Ich finde, der sieht aus wie Olli Dietrich.
Ach, der hat nur die gleiche Brille.
Der sieht total aus wie Olli Dietrich.
Ich weiß nicht, ob ihm das so gefallen würde.
Ich habe es ihm schon getwittert, er hat es geliked.
Ah, okay.
Ja. Ach nee, bei Twittern heißt das ja nicht liken, da heißt das faffen.
So ist es. So.
Ja.
Wobei es ja auch Leute gibt, die sagen faven. Ich finde das ja, weißt du?
Faven?
Ja, es heißt ja Favorite.
Favorite, ja.
Ja. Aber.
Ich lese da immer ein F. F-A-F. Fertig.
Genau. Pfaff. Okay.
Vielleicht sogar ein P vorne. Pfaff. Hast du mich wieder gepfafft?
Ich pfoff auf der Kunstpfeifer-Ausstellung. Was für ein gemeiner Ton. So, wer jetzt weiß, wo das herkommt, schreibt es in die Kommentare.
Ich glaube, wir sind alle.
Das wissen alle.
Naja,
der Martin kann noch die restlichen 87 Folgen davon nachsprechen.
Nee, das ist erstaunlich. Ich habe das neulich irgendwo mit einem Kollegen auch angesprochen, der wusste nicht, wo das her ist.
Echt?
Ja, es gibt tatsächlich Leute, die es nicht wissen. Ich hätte genauso wie ihr gedacht, das weiß doch jeder, aber wahrscheinlich wissen es von unseren Hörern, weil die natürlich alle total super sind, auch alle. Aber da draußen, so abseits von unseren Hörern, gibt es Leute, die das nicht wissen.
Aha.
Gut. Egal. Jedenfalls Enemy Unknown, denn wenn du dann von deiner Mission zurück bist und deine Soldaten haben alle Aliens gekillt oder eingefangen oder sonst wie, dann bist du wieder in deiner Basis und dann kannst du halt so, was weiß ich, die Aliens erforschen und die Waffen, die die dabei hatten und Teile aus ihrem abgestürzten UFO, wenn es abgestürzt ist, irgendwie, und dann forschen die und dann kriegst du neue Waffen oder neue Panzerungen oder neue Ferngläser oder keine Ahnung was. Und dann werden deine Soldaten befördert und lernen neue Fähigkeiten. Dann kann der, was weiß ich, weiter rennen oder obwohl er gerannt ist, trotzdem noch einmal schießen oder so. Und dann werden die halt so hochgelevelt. Und du kannst immer neue Soldaten anheuern, wenn dir welche sterben. Du hast irgendwie so am Anfang so 15 Soldaten auf deinem Schiff und 4 nimmst du in einen Einsatz mit. Später kannst du dann mit einem Team von 5 und ganz später mit einem Team von 6 Soldaten starten. Das ist dann aber Maximum. Und wenn dir einer erschossen wird, dann kannst du theoretisch immer wieder aus so einem endlosen Pool an Rekruten neue anheuern, aber die
sind ja nicht so gut oder was?
Die sind dann eben richtig, die sind dann wieder Rookie. Und insofern, du baust so eine gewisse Verbindung dazu auf. Und wenn dir dann mal irgendwie so ein Major oder so ein Captain erschossen wird, dann bist du schon so, ah shit, jetzt lade ich einen Safe-Stand neu, weil das geht nicht, ja. Der ist mir so ans Herz gewachsen. Und
das ist ja der Grund, weswegen ich dann solche Spiele aufhöre. Weil ich dann irgendwann denkst du, ach nee, jetzt muss ich ja wieder laden, das Level nochmal spielen.
Also ich habe
mir doch einfach den wieder und ist ja gut.
Ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der hat gesagt, er hat nach jedem einzelnen Zug gespeichert. Also wirklich so gesagt, du gehst da hin und wenn sich rausstellt und dann also vorher gespeichert und dann gesagt, du gehst da hin, okay, hat sich rausgestellt, der ist dabei nicht erschossen worden, wieder gespeichert, nächsten Zug gemacht und dann immer so, was weiß ich, so 10 alte Speicherstände quasi immer noch behalten. So, falls sich 3 Züge später rausstellt, dass das ein Fehler war, dann kann er wieder zurückgehen. So krass mache ich das nicht, das wäre mir zu blöd, ehrlich gesagt. Ich speichere am Anfang von jedem Level. Und so, wenn sie gelandet sind und aus dem Raumschiff aussteigen, drücke ich einmal Save und dann versuche ich das Level durchzuspielen, wenn mir dabei 2 draufgehen und ich denke, das kann ich nicht akzeptieren. Wenn so ein Rookie draufgeht, Pech gehabt. Da denke ich mir,
du hast immer auch 1-2 Rookies dabei.
Jetzt mittlerweile nicht mehr so oft, aber es gibt so Level, die sind von der Levelart her grundsätzlich einfacher und die nimmt man dann und nimmt 2 Rookies mit, um dafür zu sorgen, dass die auch mal befördert werden. Weil Beförderung kriegen sie nur durch Kampfeinsätze. Und wenn du jetzt immer nur deine Erfahrenen mitnimmst, dann hast du irgendwann 6 Erfahrene und 10 Rookies. Und wenn dann wirklich, ja, theoretisch würdest du sagen, wenn du immer speicherst, geht dir sowieso keiner hops, aber irgendwie willst du ja so ein bisschen Auswahl produzieren. Und deshalb nimmst du dann hin und wieder mal einen Rookie mit und levelst den auch hoch. Aber das kann jeder halten, wie er will. Und es erzählt dann halt noch so eine Hintergrundgeschichte. Du triffst dann immer wieder auf neue Aliens und es gibt dann so ein Engineers-Corps bei dir auf der Basis, die produzieren irgendwie Waffen und so weiter. Dann gibt es so ein Scientist-Dings, da gibt es auch die Chefin, ist so eine Frau, die erzählt dir dann immer, was sie jetzt wieder geforscht hat und was sie irgendwie am liebsten hätte, dass du mal irgendwie so ein Alien nicht totschießt, sondern irgendwie betäubst und mitbringst, weil sie es gerne untersuchen würde, wenn es noch
lebt. Zum Quatsch kannst du da auch noch alles machen.
Ja, das hat noch so eine Strategiekomponente für den Ausbau der Basis.
Gibt es da eine Demo-Version oder sowas von?
Auf iOS denke ich nicht. Ob es das auf den anderen Plattformen, also beispielsweise auf dem Mac oder auf dem PC gibt, kann ich dir nicht beantworten.
Wie heißt das Spiel?
XCOM Enemy Unknown.
Das kann man ja mal direkt rausfinden, während wir hier.
Also ich muss sagen, mich hat es gepackt. Am Anfang habe ich nicht so, habe ich gedacht, so nach den ersten 2 Leveln sind mir gleich so ein paar Leute erschossen worden, weil ich mich zu doof angestellt habe. Da habe ich gedacht, so, ach nee, das ist so ein Spiel und mag ich gar nicht. Dann habe ich aber gemerkt, naja, ich habe da echt viel Geld für ausgegeben, weil, also was heißt viel Geld, auf PC und PlayStation kostet das Ding Vollpreis, 40, 45 Euro. Und auf iOS zahlst du 17,99 oder so. Was im Vergleich dazu, dass es das gleiche Spiel ist, natürlich top billig ist. Einfach nur dadurch, dass du eine andere Plattform hast, hast du jetzt plötzlich nur noch ein Drittel des Preises.
Ja.
Verglichen mit anderen iOS-Spielen ist natürlich verdammt teuer.
Ja.
Aber ich habe mir gedacht, okay, im Gegensatz zu Real Racing, wo ich irgendwie ständig damit genervt werde, ob ich nicht doch mal Geld für irgendwelche künstlichen Fun-Währungen ausgeben möchte, wo ich vielleicht auch gerne einfach gesagt hätte, hier hast du 12 Euro und nerv mich nicht mehr, ist das mal angenehm. Vollpreisspiel, zahlen, keine blöde In-App-Purchase-Scheiße, die dich versucht zu nerven. Hier habt ihr mein Geld und danach habe ich das komplette Spiel. Finde ich an sich ganz okay so. Aber dann hatte ich gedacht, so wenn du es jetzt gleich wieder weglegst und dir sagst, das war nix, dann war es ja voll Geld für die Tonne. Also habe ich weitergespielt und dann hat es mich gepackt. Jetzt bin ich voll drin.
Okay, ich sehe schon, wenn wir das nächste Mal sehen, muss ich das mal Probe spielen.
Kannst du gerne machen.
Martin, ja. Wäre sowas was für dich?
Weiß ich nicht. Ich werde mir erstmal jetzt das mal angucken, ob es irgendwie ein Video gibt.
iPhoneBlog.de.
So ein Game, habe ich auch eben entdeckt. Ich werde mir das Gameplay mal angucken und dann entscheiden. Aber ich finde es prinzipiell wirklich gut, was Robert erzählt hat, dass eben man für 17 Euro quasi das komplette Spiel kaufen kann. Denn es ist auch etwas, was ich überhaupt nicht leiden kann, wenn man da mal was nachkaufen muss, um das Spiel zu spielen.
Okay. Also dieses Free-to-Play, ich will es jetzt nicht total verdammen. Also so wie es bei Real Racing gemacht ist, kann ich es noch ganz gut akzeptieren, weil du bei Real Racing alles erreichen kannst, ohne Geld auszugeben. Schlimm finde ich so Geschichten, wo es gewisse Goodies in dem Spiel einfach nicht durch Spielen oder nur durch völlig übermenschliches Spielen zu erreichen gibt, sodass du dann, wenn du es spielst, merkst, solange ich nicht jetzt hier noch ständig Geld hinterherwerfe, bin ich irgendwie Spieler zweiter Klasse. Ich krieg die und die Waffe nicht oder ich krieg was auch immer in diesem Spiel wichtig ist. Irgendeinen bestimmten Hebel kriege ich einfach nicht in die Hand, wenn ich nicht Geld ausgebe. Und am schlimmsten ist es dann, wenn es so noch so gemacht ist, dass ich fortwährend Geld ausgeben muss. Das ist bei Real Racing, das kann man denen nicht vorwerfen, weil da ist es tatsächlich so gemacht, du musst einfach nur spielen und du musst nicht mal irgendwie der Wahnsinns-Über-Gamer sein, du musst einfach nur vielleicht ein bisschen länger arbeiten als jemand, der jetzt einfach sich die Abkürzung wählt und Geld ausgibt. Aber du kannst alles erreichen, was der mit seinem Geld auch erreicht, kannst du auch einfach durch Spielen erreichen. Und dann muss ich sagen, natürlich habe ich jetzt eine Menge Real Racing gespielt und verdammt wenig dafür bezahlt.
Hast du was gekauft?
Ich habe einmal 1,79 ausgegeben für so ein paar Dollar.
Okay.
Aber
um dann irgendwie deinen Motor.
Ich wollte irgend so ein Auto schneller haben und dann habe ich mir da irgendwie so. Aber die zwar 1,79. Ich meine, das Spiel ist locker auch 20 Euro wert. Ja. Von dem, was die da an Grafik und an Programmieraufwand alles reingesteckt haben. Das Fahrmodell ist für so ein Arcade-Auto
ist halt die Frage, ob sich das wirklich lohnt für die. So, ob so, weiß nicht, wenn da irgendwie alle nur 1,79, dann kriegen sie halt maximal 1,79. Also muss es doch so viele Leute geben, die so viel Geld investieren, dass sich das mehr lohnt, als ein 12-Euro-Spiel rauszubringen.
Nee, ich glaube eher, dass tatsächlich die Masse macht. Ich glaube, es macht tatsächlich die Masse. Wenn das Spiel als Free-Download, als Free-to-Play drinsteht im Store und die Leute sehen, oh, ich kann so krass geiles Auto spielen, dann lädt sich das jeder runter, der irgendwie was für Autorennspiele übrig hat. Und damit ist die potenzielle Menge der Leute, die 1,79 bezahlen, so wahnsinnig viel größer als die Leute, die tatsächlich eine Hürde überspringen und sagen, Mensch, 20 Euro für ein iOS-Spiel, alles andere hier kostet 79 Cent, aber ich gebe jetzt mal 20 Euro aus. Da hast du dann wirklich nur noch die Hardcore-Fans. Und da reicht es nicht, dass es der zehnfache Preis ist oder so. Du hast andersrum wahrscheinlich deutlich mehr als zehnfache Menge an Leuten.
Also wir müssen noch ein bisschen arbeiten, bis wir unser erstes Sneakpot-Spiel rausbringen.
So ist es.
Ja, wo man über Zoten springen muss und schlechte Witze einfangen.
Thema schlechte Witze, fällt mir noch ganz kurz ein Thema ein, was nicht auf der Liste steht.
drücken!
Ja. Larry, ich erzählte damals mal, dass ich bei Kickstarter mitfinanziert habe und damals habe ich mal Werbung gemacht, dass die Leute da mit Geld reinstecken sollen, dass Leisure Suit Larry Laffer in the Land of Lounge Lizards, der ursprüngliche Teil 1 von Larry von 1987 nochmal geremaked wird. Und das hat ja damals geklappt, diese Kickstarter-Geschichte. Das ist jetzt über ein Jahr her und in der Zeit habe ich, wie das bei Kickstarter so ist, man kriegt dann Dutzende von E-Mails von dem Team, was sie so machen und wie der Stand ist und so weiter. Da ist man regelrecht zugeballert worden, ja, alle zwei Wochen, spätestens, manchmal deutlich häufiger, kamen irgendwie die Updates und jetzt haben wir das Orchester und jetzt haben wir dies und jetzt haben wir das und so. Mittlerweile sind sie fertig, das Spiel ist raus, man kann es kaufen. Auf iOS soll es auch demnächst kommen. Es gibt es jetzt für Mac, Windows und Linux. Erhältlich auf Replay Games oder auf Steam. Und ich habe auch meinen Reward gekriegt. Also ich habe das Spiel bekommen, habe es auch schon installiert und ein bisschen gespielt. Und es hat genau das Gefühl von Larry. Es ist ein bisschen zu gesprächig für meinen Geschmack, weil andauernd quatscht so ein Erzähler. Erzählt mir immer, was ich eigentlich sowieso gerade sehe. Aber Larrys Stimme ist super und die Grafik ist genauso, wie man sich so ein neu gemachtes, altes Adventure wünscht. Es sieht irgendwie altbacken aus, aber die Grafiken sind neu, scharf, bunter und schöner. Man hat jetzt Sprachausgabe und es ist die alte Geschichte, ganz leicht abgewandelt an manchen Stellen. Man muss für viele Sachen mal nochmal gucken und denkt sich, das war doch früher hier, das ist jetzt nicht mehr da, wo haben sie das jetzt hin und so. Und an viele Teile der Geschichte kann ich mich von 1987 auch wirklich nicht mehr erinnern. Insofern, ich habe da jetzt wieder ein ganzes...
1987?
Ja. Also ich habe es nicht 87 gespielt, ich habe es wahrscheinlich 90 gespielt oder so, aber es ist wirklich alt und insofern die meisten Rätsel habe ich schlichtweg vergessen und da kann ich mich jetzt nochmal auf ein komplettes neues Adventure freuen. Finde ich super. Larry 1, kaufen.
Okay. Martin? Martin, kaufst du es?
Nee.
Nee.
Nee. Nichts. Nee, ich habe zu Larry nie einen Bezug gehabt. Das ist an mir vollkommen vorbeigegangen.
Mir irgendwie auch, ja.
Ja.
Das hat irgendwie, keine Ahnung.
Ich habe mit Larry Englisch gelernt, weshalb mein Englisch wahrscheinlich auch so versaut ist.
Ich kann mich noch eigentlich war ja die Idee dann später, dass wir eigentlich alle auf Englisch podcasten wollen, aber Leute, wenn ihr den Robert Englisch sprechen hören würdet, das geht halt nicht.
Es geht nur immer um Sex, Frauen und Schimpfwörter. Also es ist halt Larry.
Er geht halt nicht.
Ich kann halt keine anderen Vokabeln, weil, nee, so schlimm ist es nicht. Aber ich habe tatsächlich viel von meinen ersten Englischlernen, so nachdem wir in der Schule angefangen haben, Englisch zu lernen, hatten wir dieses Spiel, wir hatten Larry auf Englisch und wir hatten Space Quest auf Englisch von Sierra. Und später dann noch mehr Teile davon. Und ich kann mich erinnern, wie ich mit meinem Kumpel Jens damals vorm Computer saß und wir wirklich ein dickes Oxford Dictionary auf den Knien liegen hatten. Und dann ist die Figur irgendwo reingegangen und dann kam dieser Text, gab ja keine Sprachausgabe, dann stand halt so der Text auf dem Bildschirm, was der jetzt gesagt hat. Und dann haben wir Pause gedrückt, um das einzufrieren und haben dann mit dem Wörterbuch angefangen, das zu übersetzen, um zu verstehen, was da los ist. Und was wir dann irgendwie, dann musstest du ja damals, konntest du ja nicht in so einem Adventure irgendwas anklicken, damit er das gemacht hat, sondern du musstest dann eintippen, use that mit dem oder so, ja, irgendwas, was du da jetzt gerade hattest. Und dann saßen wir da und dachten, wie heißt denn das Ding da an der Wand, ja, irgendwie, was weiß ich, oder was heißt denn Rohrzange auf Englisch, ja? dann wieder Wörterbuch, Rohrzange. Eingetippt, hat er nicht verstanden. Scheiße, ist keine Rohrzange. Was könnte es sein? Und dann ging das immer so hin. Damit habe ich ganz viele Vokabeln gelernt damals. Das war echt lustig. Das wissen die Kids heute gar nicht mehr. So, das war mein alter Mann-Moment für heute.
Ja.
So, der Google Reader ist tot. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich bin auf Fever umgestiegen. Und jetzt erzählt uns der Stefan noch was über neue Podcasts.
Byline hat bei mir automatisch auf irgendwas anderes umgestellt.
Und ja. Funktioniert das jetzt? Also hast du deine alten Feeds alle noch?
Ja, ja.
Okay.
Also er hat jetzt die letzten Tage hat gesagt so, ja, Google Reader ist bald tot, aber wenn du hier dich bei Google Reader anmeldest nochmal, dann transferieren wir dir das zu, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich habe es dir vorhin erzählt, jetzt habe ich es ja vergessen.
Feedly hast du, glaube ich, gesagt.
Feedly, genau. Ja.
Okay, und du hast es nur immer auf iOS benutzt? Immer nur Byline.
Ja, ja.
Hast keinen Mac-Reader oder bist nie auf die Webseite gegangen oder wie?
Nee. Also das ist für. Nee. Ich lese auf iOS, fertig.
Okay. Weil ich habe Reader benutzt mit 2e. Mhm. Sowohl auf iOS als auch auf dem Mac und habe dann aber auch noch am Arbeitsplatzrechner, wenn ich jetzt an einem Windows-Rechner war oder so, habe ich die Webseite von Google Reader benutzt. Und ich bin jetzt zu Fever gewechselt, was man irgendwie auf dem eigenen Server installieren muss. Da haben wir ja glücklicherweise einen und ich habe einen im Zugriff, wo ich das machen kann. Und da kann ich zumindest auf dem iPhone die gleiche App weiterverwenden, die auch mit Fiverr als Backend funktioniert, so ähnlich wie das bei dir jetzt mit Byline ist. Aber die Mac-App zum Beispiel kann das nicht. Und die iPad-App kann das, glaube ich, auch nicht. Und da muss ich jetzt auf Updates warten oder umsteigen auf irgendwas anderes. Mal gucken. Aber da sollen Updates kommen. Aber gut, das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht weiter ausführen. Du wolltest
einen Podcast empfehlen. Wir haben schon so viel Tech heute.
Was empfiehlst du?
Nee, ich wollte mal mit euch, weil ich habe das jetzt irgendwo neulich gesehen. Wer war denn das? Ach hier, mein Freund Bullion hat in seinem Blog darüber geschrieben, was für Blogs er liest und was für Podcasts er hört. Und da wollte ich eigentlich nur mal hören, ob bei euch irgendwas Neues gibt, was ihr jetzt so gut findet und hört neu. Martin, irgendwas Neues?
Nichts Neues.
Nichts
Neues.
Dein einer Angestellter schreibt jetzt Blog, habe ich gesehen.
Echt?
Mm, ja.
Ah, oh, okay.
Der gute Meister. Mm.
So.
Ja.
Ich überlege gerade, was ich mal so empfehlen könnte, aber empfehl du mal erstmal deins, dann schaue ich meine Liste mal durch.
Ich habe jetzt neu auf Empfehlung von, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich Sentigy Lounge, Five Minutes of Rum Podcast. Ist ein englischer Podcast. Es geht nur um Rums und um Drinks. Five Minutes ist total untertrieben. Also er macht meistens so 15 bis 25 Minuten. Und es geht oft, manchmal geht es um einen ganz bestimmten Rum, mal um eine Rumrichtung, eine Rumsorte. Also irgendwie, dass er mal die Agricole-Rums bespricht oder so. Und am Schluss kommt immer irgendwie ein Drink. Er macht auch oft Sirups, dass er sagt, hier, ich habe den Sirup gemacht oder ich habe das und das selber gemacht, habe ich jetzt schon mehrfach nach seinem Rezept beziehungsweise seinen weiterführenden Rezepten auch eigene Sirups gekocht. Also irgendwie Maracuja-Sirup, den habt ihr ja auch schon probiert. Dann den Mandelsirup, den hast du ja auch schon probiert, Martin, ja?
Ja, der ist sehr gut. Ja.
Da haben wir ja neulich, ach, das war auch, als wir Homelink geguckt haben, da haben wir Maitais gemacht. Das war ganz lecker. Was habe ich noch gemacht? Verlernung habe ich noch gemacht.
So das ist sehr, sehr gut geworden, ja.
Und das war so ein 24-Stunden-Rezept. Das ist echt krass. Also so, man nimmt ein paar Rums, schmeißt ein paar Zutaten rein, wartet 24 Stunden, siebt es ab und macht irgendwie noch ein bisschen Saft und ein bisschen Zucker rein oder so. Das war wirklich sehr einfach. Wen sowas interessiert, schreibt eine Mail oder schreibt es in die Kommentare, dann schreibe ich dir die Links nochmal dazu. Und zweiter Podcast, den ich jetzt angefangen habe zu hören, der auch sehr neu ist, ist der Hard Count Podcast. Das ist ein Football Podcast.
Wie heißt der?
Hard Count.
Ah, okay.
Wie zählen? Das ist dieses Einzählen vor dem Snap, also bevor der Ball losgespielt wird.
Okay.
Und das sind zwei Jungs aus Monum. Es hört mir nur ganz busy, dass die Mann kommen. Irgendwie Anglistik und Germanistik-Student. Der eine coacht wohl eine Jugendmannschaft, die spielen beide selber und kennen sich in der NFL richtig gut aus. Man sollte ein bisschen Vorkenntnisse mitbringen, wenn man denen zuhören möchte.
In Sachen mannerisch oder in Sachen Football?
Mannerisch geht, also da reicht normales Hochdeutsch, aber in Sachen Football, ja, ich gucke jetzt seit Jahren Football und stehe auch oft da so, wovon reden die jetzt wieder? Ja, der O-Line, die O-Line-Ends, die sind ja ganz krass. Wovon redet ihr schon wieder? Ja, ist ein bisschen schwierig. Und die haben, habe ich heute geschaut, ein Live of Football über Bill Belichick. Das ist der Trainer von den New England Patriots. Weil Christoph nicht dabei ist, kann ich die auch in aller Ruhe erwähnen. Eine Art Home-Story, anderthalb Stunden, das war ziemlich gut. So halt Inside Football und der Typ, der lebt es halt. Also das ist so, der wacht morgens auf und denkt Football und abends vorm Schlafen gehen denkt er auch noch Football. Und so, das ist krass.
Ja, sehr gut.
Ganz netter Bericht. Also den kannst du auf YouTube angucken und den Hardcamp-Podcast gibt halt da auf der Website. Die haben auch noch einen Blog, wo sie noch ein bisschen mehr davon erzählen und so.
Okay. Also ich habe nur einen Podcast, den ich vielleicht empfehlen würde, und zwar ist das was für die Programmierer unter uns.
Farben werfen. Ach nee, was?
Programmierer und ja, speziell Richtung Mac oder iOS. Und zwar Debug. Heißt der Podcast, ist auch Englisch, kommt so aus der ganzen San Francisco Nerd Szene, wie sagt man, Silicon Valley. Und das sind zwei Typen, Guy English und René Ritchie, die ja halt so sich Leute schnappen, die irgendwelche bahnbrechenden iOS-Apps gemacht haben, und dann reden sie mit denen, wie das ist, wie das Umfeld gerade so ist und wie, keine Ahnung, wie sie dazu gekommen sind, dies zu machen, das zu machen, von der Firma zu der zu wechseln. Und keine Ahnung, neulich hatten sie den Typen, der irgendwie bei Apple maßgeblich damals für die Überarbeitung von Safari verantwortlich war, und haben mit dem so ein bisschen geplaudert, wie die Stimmung in dem Team ist, wie man da rangegangen ist, warum, wieso, weshalb man das und das so gemacht hat und nicht so. Und
also reden
Inside über Baseball.
Programmieren, oder?
Nee, sie reden nicht so sehr über das Programmieren, sondern über das Drumherum. Also, was weiß ich, Entscheidungen, die Apple trifft, bezüglich, was weiß ich, App-Store-Politik, oder okay. Entscheidungen, die getroffen werden bezüglich bestimmter richtungsweisender Dinge, was weiß ich, dass sie zum Beispiel irgendwann neulich das Garbage-Counting wieder weggeschmissen haben und zu Reference-Counting gegangen sind und so Geschichten. Dann wird so philosophiert, das ist ein bisschen Metaebene übers Programmieren und über die Industrie an sich. Muss man natürlich sich für interessieren, weil sonst ist das natürlich Quatsch. Aber vielleicht hören uns ja ein paar Entwickler zu, die das noch nicht kennen. Dann kann ich das empfehlen. Ja.
Ich weiß nicht, ob das was für mich wäre.
Ich auch nicht. So wie ich dich einschätze, würdest du es wahrscheinlich eher langweilig finden. Aber probier es aus.
Fürchte ich auch fast. Aber ja, man muss ja nicht, also wenn ich alles, wenn alle Podcasts hören würden, das wäre auch ganz schön stressig.
Ja, sehen wir es so. Du wirst das wahrscheinlich nicht hören und ich werde Hardcount nicht abonnieren.
Das könnte passieren, ja. Ja. Kann ich mir vorstellen.
Gut.
Gut. Haben wir noch Themen?
Ich denke, nein. Die Sendung ist ja auch lang genug dafür, dass wir eigentlich keine Themen hatten. dann bleibt uns eine Abschlussformel, die mir gerade nicht einfallen will, weshalb der Stefan abmoderiert.
Jetzt ich wieder, ja?
Also
ja,
im Chor auf Wiedersehen sagen.
Bei drei oder auf drei?
Auf drei.
Okay.
Eins, zwei.
Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Das war hervorragend, Jungs.
Ich dachte, wegen der Verzögerung fange ich schon mal was früher an.
Das machen wir nächste Woche gleich nochmal.
Da üben wir nochmal, oder? Ja. Nächste Woche ist Ironman Frankfurt. Ich starte nicht, aber wer zugucken will, sollte dir hingehen. So, okay. Jetzt aber. Tschüss.
Tschüss.